Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Der Dresdner Feuerwehrsprecher Michael Klare wurde heute Nacht kurz nach drei aus dem Schlaf gerissen und zu einer der Elbbrücken in der Stadt zitiert.
Als wir die Brücke betreten haben, haben wir gesehen, dass im Bereich dort, wo normalerweise die Straßenbahnen fahren, sich ein Spalt von etwa 1 Meter Breite aufgetan hat. Und in dem Moment, wo wir die Brücke betreten haben und dort geschaut haben, gab es einen lauten Knall. Und daraufhin sind zwei Fernwärmeleitungen gebursten und es strömten Tausende von Litern heißes, dampfendes Wasser aus dem Brückenkopf heraus und fluteten das gesamte Terrassenufer. Wir haben uns daraufhin dann weiter Richtung Brückenmitte begeben und haben dann dort festgestellt, dass der Brückenbereich, wo die Straßenbahn eben drüber fahren, der war einfach weg. Der lag eingestürzt in der Elbe.
Heute Nacht gegen 3 Uhr ist ein Teil der Carola-Brücke über die Elbe in Dresden eingestürzt. Menschen sind dabei nicht zu Schaden gekommen, aber die Brücke ist eine der Hauptverkehrsadern in der Stadt. Das Bauwerk besteht aus 3 Brückenzügen und kollabiert ist der westliche, über den die Straßenbahnen fahren. Wie konnte das geschehen? Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit einem Experten für Bauwerksanalyse und Instandsetzung, mit Christian Sodeikat, Honorarprofessor an der TU München und Geschäftsführer des Ingenieurbüros Schiessel Gehlen Sodeikat. Herr Sodeikat, ein Sprecher der Stadt Dresden hat heute vermutet, die Ursache für den Einsturz könnte Korrosion gewesen sein. Korrosion durch einen massiven Chloriteintrag, der zu DDR-Zeiten stattgefunden hat. Chlorid, das heißt Salz, ist das für Sie plausibel?
Ich kenne natürlich diese Details nicht näher, aber Chlorid als Schadensursache, als Korrosionsauslöser ist erstmal sehr plausibel, weil das Tausalz eigentlich der größte Feind für unsere Brücken insgesamt ist. Und dieses Tausalz besteht aus einem normalen Kochsalz, also Natriumchlorid. Und diese Chloride dringen dann in gelöster Form in das Bauwerk ein, wenn die Abdichtungsmaßnahmen nicht funktionieren. Und dieses Chlorid wirkt dann als Katalysator, als Korrosionsbeschleuniger. Und das Schlimme an diesen Salzen ist, dass diese Salze sich nicht verbrauchen, sondern solange die Salze im Bauwerk sind, arbeiten die quasi als Korrosionsbeschleuniger. Das ist das Gefährliche an diesen Salzen.
Und dass dieser Schaden schon in DDR-Zeiten erstmals aufgetreten ist?
Ja, die Chloride können natürlich über die gesamte Lebensdauer einer Brücke eintreten. Und wenn damals zu DDR-Zeiten jetzt keine Schutzmaßnahmen infolge einer Abdichtung richtig aufgebracht worden sind und diese auch funktionieren, dann kann natürlich schon in den ersten Jahren und Jahrzehnten eine kritische Chloridfracht eingetragen werden. Und die führt dann im Laufe der Zeit zu immer weiteren Schäden. Also das ist auch plausibel.
Es hieß auch heute, in der Vergangenheit sei ein Chloridentzug an der Brücke vorgenommen worden. Wie kann ich mir das denn vorstellen?
Ja, die übliche Instandsetzung ist, dass man den chloridverseuchten Beton mechanisch entfernt und einen neuen, gesunden Beton quasi einbaut. Das ist natürlich aufwendig, man muss an die Brücke ran. Und dann gibt es eine Spezialmethode, möchte ich es mal nennen, das ist der sogenannte elektrochemische Chloridentzug. Da legt man ein elektrisches Feld an die Oberfläche des Stahlbetons an und dieses elektrische Feld zieht quasi diese Chloridionen, die ja elektrisch geladen sind, über eine positive Spannung nach außen. Das heißt, man entfernt den Beton nicht, sondern man versucht, die Chloride aus dem Beton selbst zu entfernen und den Beton zu belassen. Ist eine Spezialmethode, ist auch elegant, wenn es funktioniert, aber es klappt halt nicht bei jedem Bauwerk und bei jeder Belastung.
Diese Brücke in Dresden ist eine Spannbetonbrücke aus dem Jahr 1971. Damals wurde sie fertiggestellt. Ist denn diese Bauweise an sich ein Problem für Brücken, die so alt sind?
Die Bauweisen haben sich natürlich im Laufe der Jahre geändert. Am Anfang war man sehr euphorisch mit dieser Spannbetonbauweise und hat auch Bauweisen gewählt, die jetzt in heutiger Betrachtung zu risikoreich sind. Das heißt, sie sind damals noch nicht so robust gebaut gewesen, wie sie heute gebaut sind. Und mit diesem Altbestand muss man jetzt leben, da muss man entsprechend intensiv überwachen. Und die Brücken dann auch, wenn sie dann, sagen wir, ihre Lebensdauer erreicht haben und nicht mehr instand gesetzt werden können, dann ersetzen. Und die alten Brücken haben mehr Schwachstellen, das kann man auf jeden Fall sagen, als die heutigen Brücken.
Wir spekulieren jetzt mal. Salz könnte tatsächlich den Stahl in der Brücke angegriffen haben. Dadurch könnte die Brücke instabil geworden sein, sodass sie dann heute Nacht eingestürzt ist. Wird denn die Standsicherheit von solchen Bauwerken nicht regelmäßig überprüft?
Ja, das wird sie natürlich. Also die Brückenbauwerke gehören zu den Bauwerken in Deutschland, die am engsten überwacht sind. Da gibt es alle 3 Jahre eine regelmäßige Prüfung. Das sind dann Sichtprüfungen oder handnahe Prüfungen. Und wenn diese Prüfungen ergeben, dass es Schadensanzeichen visuell gibt, dann geht man auch tiefer in die Untersuchung rein. Da gibt es sogenannte objektbezogene Schadensanalysen und man versucht dann natürlich so weit zu untersuchen, damit man sicherstellen kann, dass so etwas nicht passiert. Es ist natürlich auch so, dass auch die diffizilste Untersuchungsmethode nicht eine hundertprozentige Sicherheit ergibt, dass jeder Schadenspunkt erkannt werden kann. So dass solche Brückeneinstürze wie jetzt in Dresden zwar tragisch sind, aber in Deutschland doch relativ selten. Das ist in anderen Ländern tatsächlich anders. Also in anderen Ländern stürzen viel mehr Brücken ein, weil die eben nicht diese intensive Überwachung haben, wie es die deutschen Brücken haben.
Aber wenn man solch einen Salzeintrag vermutet, müsste man dann in die Brücke nicht hineinbohren, müsste man Proben entnehmen?
Das macht man auch. Aber man erwischt nicht unbedingt jeden Bereich, wo Salz eingedrungen sein kann. Das muss halt vorher genau analysiert werden. Aber so eine Brücke ist natürlich auch relativ kompliziert, sodass es dann, je nachdem wie auch der Untersuchungsumfang war, dass es sein kann, dass man nicht jeden potenziellen Schadensbereich erkannt hat. Eine hundertprozentige Sicherheit haben wir natürlich bei solchen Bauwerken nie.
Dieser Brückenzug, der nun eingestürzt ist, der sollte eigentlich saniert werden ab dem kommenden Jahr. Müsste man solch ein Bauwerk dann nicht ganz besonders streng unter Beobachtung halten?
Das muss man natürlich. Das weiß ich jetzt auch nicht, was dort passiert ist. Aber wenn es Brücken gibt, wo, ich sage mal, die Instandsetzung nicht mehr richtig funktioniert oder wo man nicht genau weiß, inwieweit noch genügend Tragreserven da sind, dann werden diese Bauwerke mit einem Monitoring-System versehen, wo man dann Schadensanzeichen online zum Beispiel aufs Handy kriegt. Ich habe zum Beispiel eine Brücke, die schickt mir Alarmmeldungen online aufs Handy, wo man dann schnell reagieren kann, wenn irgendwie ein gefährlicher Zustand passiert. Ob das dort der Fall war, weiß ich nicht, aber solche gefährdeten Bauwerke werden natürlich besonders intensiv überwacht und dann auch mit Dauersystemen, die Alarme geben können, versehen.
Lässt sich das abschätzen, wie viele Brücken, die möglicherweise ähnlich stark gefährdet sind, stehen denn noch in Deutschland?
Ja, es gibt Berichte und Zusammenstellungen beim Bundesministerium für Verkehr bzw. der Bundesanstalt für Straßenwesen. Das handelt sich schon um Dutzende solcher Brücken, die gefährdet sind und auch die intensiv auch mit Monitoring-Systemen überwacht werden.
Soweit Professor Christian Sodeikat, Experte für Bauwerksanalyse.